Ja, Ulf, wo sind wir denn hier?
WBZ steht da, keine Ahnung.
WBZ?
Weiterbildungszentrum Ingelheim, aber ich glaube, das ist nur der eine Saal.
Das heißt, wir sind gar nicht zu Hause in Speyer, in Landau. Wir sind ganz woanders.
Nee, Ingelheim, das stimmt schon, der Ort stimmt. Wir sind auf der iMedia, der 20. iMedia, und es plätschert im Hintergrund, weil wir am Meer sind. Ah nein, wir hören in Ingelheim. Alles gut.
Vielleicht müssen wir mal kurz beschreiben, wo wir hier stehen. Die Leute wissen ja gar nicht, was los ist.
Ach so, die sehen das nicht, gell?
Genau.
Ja, alles klar.
Immer noch kein Video.
Nee, okay. Und wir müssen eigentlich auch noch erwähnen, dass wir uns jetzt den Science Slam entgehen lassen.
Richtig, genau. Den sehen wir nicht, aber...
Und hören auch nicht.
Vielleicht sollten wir mal den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was wir jetzt eigentlich gleich hier machen in der nächsten halb, dreiviertel Stunde.
Ja, schon bin mal gespannt, wie lange es dauert. Wir schauen mal. Also, wir stehen jetzt zwischen dem King und dem Weiterbildungszentrum in Ingelheim. Und da ist mittendrin ein Innenhof und da plätschert so furchtbar. Schön.
Genau. Und außer, dass wir hier schön Kaffee getrunken haben, werden wir uns gleich ein paar Sachen angucken hier auf der iMedia, ne? Vielleicht könnten wir mal so ein bisschen anteasern, sagen noch die jungen Leute heute.
Sagt man das doch. Okay, also wir wurden eingestimmt mit einer Keynote, um auch nochmal was Englisch zu sagen. Ich kann auch Englisch. Mit einer Keynote wurden wir eingestimmt auf die 20. iMedia und die war ganz schön gut. Muss ich echt sagen.
Da hieß es ja irgendwie, Beziehung ist das Wichtigste, ne?
Ja, positive Psychologie. Jetzt schauen wir mal, was das mit Medien zu tun hat, oder?
Genau.
Da gucken wir mal.
Wir gehen jetzt mal rüber. Ich glaube, die erste Station. Nee, wir gehen jetzt einfach mal rum und gucken mal, was so Interessantes kommt. Ne?
Weil da steht die Ursi, sehe ich.
Die Ursi?
Ja.
Da gehen wir jetzt mal hin.
Gehen wir hin.
Die Ursi hat ja was mit dem SWR zu tun, ne?
Ja, die ist beim SWR.
Wo ist sie denn? Guck mal, da steht sie. Da steht sie. Und die weiß natürlich gar nicht, dass wir das jetzt alles live senden.
Ja,
genau.
Live in den
Hallo.
Hallo Ursi.
Wir nehmen es jetzt alles auf.
Ja, ich bin hier.
Genau. Und wer bist du denn? Was machst du hier?
Ich bin Ursi Zeilinger und ich stelle hier einen hörspieligen Podcast vor für Kinder, Zielgruppe 8 bis 12 Jahre. Geht um Thema Resilienz, um Mobbing, Schulstress, um soziale Ängste, Heimweh. Und das ist aufgebaut wie ein Hörspiel. Drei Freunde oder drei Fragezeichen oder fünf Freunde, so rum war es. Das ist so das Beuteschema von Kindern. Wir haben die gefragt, was wollen die hören? Die hören weniger Podcast, eher Hörspiele. Und ja, wir haben Mission Magisches Tagebuch ins Leben gebracht.
Sag mal, warst du eben bei der Kino dabei?
Ja, aber nur kurz.
Aber den Podcast gibt es schon länger, oder? Dein Hörspiel. Ich meine, das waren ja jetzt total neue... Ah, du warst nur kurz dabei, okay. Dann waren das total neue Erkenntnisse für mich.
Achso, der Podcast ist eine neue Erkenntnis?
Nein. Das Magische Tagebuch hast du dir schon mal vorgestellt.
Genau. Ja.
Aber das, was wir eben da drin gehört haben, ist, du setzt das quasi schon um, bevor wir die Keynote gehört haben. Das ist total krass.
Ja, siehst du, ich war da drin, habe gehört, dachte, ich weiß zwar nicht, was ich da gehört habe, aber ich setze sofort um.
Ja.
Und dementsprechend hier, voilà, schon gleich die Höroase, Wohlfühloase für alle zum Mitmachen.
Weil wir haben ja gerade gehört, Beziehungen sind ja das Wichtigste, ne? In der Schule, ja, dass man eine Beziehung aufbaut, sonst geht ja gar nichts, sonst lernt man nicht. Und ich glaube, das will euer Podcast ja auch so ein bisschen. Ne? Du hast ja, glaube ich, schon mal erzählt früher von dem Podcast, dass es ja auch darum geht, dass Kinder Probleme haben und so. Und da seid ihr dann am Start. Ne?
Genau. Seit Corona spätestens kommen ja täglich Studien raus, dass es Kindern immer schlechter geht. Und das ist uns ein großes Anliegen, da gegenzusteuern, den Kindern Unterstützung anzubieten. Und das gelingt gut über so einen hörspieligen Podcast, über einen Podcast, in dem die Kinder Hilfe bekommen, auf Augenhöhe, Botschaft, ich bin nicht allein. In Berlin sind ja die Mental Health Coaches unterwegs. Es gibt jetzt in verschiedenen Bundesländern Initiativen, aber wir wollen das eben für alle anbieten, dass es überall Möglichkeiten gibt.
Ja, okay. Reicht doch mal.
Ich glaube, jetzt gehen wir weiter.
Jetzt gehen wir
weiter. Weil, genau, sonst reden wir nur mit Kunden heute.
Bringt er mich jetzt ganz groß raus?
Du kannst jetzt groß, Fernsehen.
Genau. Ja, du kommst jetzt ganz groß raus.
Genau. Fernsehen.
Sehr schön.
So, Ulf, wo sind wir denn jetzt hier?
Ich glaube, bei der Beratergruppe Fremdsprachen, oder? Beim Pädagogischen Landesinstitut. BFU, würde ich sagen, oder? Berater für Unterrichtsentwicklung. Das
ich
könnte sein.
Wir wissen so wenig, Ulf, wir fragen jetzt einfach mal direkt.
Ne? Fragen wir doch die direkt.
Genau. Wer sind Sie denn und was machen Sie eigentlich?
Ich bin Sandra Schulz-Gautier, ich bin Beraterin für Unterrichtsentwicklung am Pädagogischen Landesinstitut in Koblenz. Ich bin auch Lehrerin am Eichendorf-Gymnasium. Ich unterrichte die Fächer Englisch und Französisch. Ja, und im Rahmen meiner Tätigkeit als Beraterin biete ich Veranstaltungen zu aktuellen, relevanten Themen, zum Beispiel mündliche Klassenarbeiten, zum Beispiel Literatur im Unterricht oder Differenzierung, KI im Fremdsprachenunterricht. Und zusätzlich biete ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen maßgeschneiderte Beratungen an Schulen, je nachdem, welche Themen gerade notwendig sind.
Und wir machen ja Lernen unter Strom, das heißt, bei uns geht es immer darum, inwiefern Technik hilft. Sie haben jetzt gerade KI erwähnt zum Beispiel, ne? Inwiefern hilft Ihnen denn Technik im Fremdsprachenunterricht?
Ja, Technik ist heutzutage natürlich relevant für einen modernen Fremdsprachenunterricht, sei es zum Beispiel für eine moderne, abwechslungsreiche Gestaltung vom Unterricht, indem ich zum Beispiel verschiedene Apps einsetze, um meinen Unterricht abwechslungsreich zu gestalten. Wir haben hier in diesem Raum verschiedene Beispiele. Wir haben etwas, wir zeigen etwas anhand der App Book Creator zum Beispiel, aber wir haben auch verschiedene Apps als Beispiele, um zu zeigen, wie kann ich den Unterricht abwechslungsreich gestalten, kompetenzorientiert gestalten und auf verschiedenen Niveaus, also für jede Klasse ist etwas dabei.
Okay, Ulf, möchtest du noch was sagen?
Ja, ich habe es verstanden. Ich glaube, wir können weitergehen, oder? Also wir haben das Wesentliche, glaube ich, mitgenommen, oder? Denkst du auch?
Ich denke auch. Dann würde ich sagen, vielen Dank.
Gerne.
Wiedersehen. Ja, Ulf, und jetzt? Du kennst dich hier aus, glaube ich.
Ja, Mathe kenne ich, ja klar. Wir haben die Ursula Bicker jetzt hier getroffen.
Ah, okay.
Und die fragen wir jetzt mal, was sie hier macht, oder?
Auf jeden Fall. Hallo Frau Bicker, schön, dass wir hier sein dürfen. Wir machen ja Lernen unter Strom, das heißt, wo kann Technik beim Lernen unterstützen? Und Sie unterstützen beim Mathe-Lernen, oder?
Ja, genau. Also hier ist unser Mathe-Forum mit allen Angeboten von der Grundschule bis hin zum Abitur. Und wir haben alle Programme, die auf einer digitalen Basis arbeiten, zum Beispiel Wettermarkt für Diagnose und Fördern. Dann arbeiten wir mit Mathe sicher kennen, was jetzt ganz neu auch in digitale Programme geht, um Lehrkräfte zu entlasten. Wir haben ein Oberstufenprogramm Mathe GNU, was bis zum Abitur geht und Ideen entwickelt, insbesondere mit GeoGebra, auch Unterricht und Klassenarbeiten, also Klausuren, weiterzubringen. Die Grundschule arbeitet mit Mathe macht stark und in Quarmat. Und Quarmat ist auch ein Programm für die weiterführende Schule. Highlight aktuell in diesem Raum ist der Escape Room von einem externen Partner, den ich jetzt aber nicht namentlich kenne. Aber da sehen wir gerade, ist im Moment viel los.
Okay, ich wollte jetzt nochmal fragen, das sind alles Berater, die bei dir in der Gruppe sind, die jetzt hier unterwegs sind?
Ja.
Und wie ist es für die Schule? Wie kommen die an die Berater?
Berater kann man anfragen einerseits oder man bucht eines der Programme. Also die Programme, die ich genannt habe, sind alles Fortbildungsprogramme über mehrere Jahre. Und da kann sich eine Schule für bewerben. Und wir wissen eben, dass es nicht reicht, nur einzelne Fortbildungen zu machen, sondern dass es sinnvoll ist, mit einem kleinen Schulteam längere Zeit am Ball zu bleiben. Und darum machen wir so 2 bis 3 Jahre die Fortbildungen zu diesen sehr, sehr anspruchsvollen Programmen zur Verbesserung des Unterrichts. Eben in der Grundschule einerseits oder auch weiterführende Schulen oder dann auch mit Blick auf Oberschule.
Man kann es ja leider nur hören. Können Sie mal erklären, wie sieht das denn so aus, wenn jetzt, also Mathe ist ja so ein Angstthema auch ein bisschen, viele können es nicht, haben schlechte Noten. Was passiert denn da? Was sieht man denn? Wie lernt der Schüler da jetzt mit Ihren Programmen?
Ja, das ist eine tolle Frage, eine Lieblingsfrage, weil Mathe ist das Schulfach, was, glaube ich, am schlimmsten kumulativ aufgebaut ist, also eins auf dem anderen. Und wenn die Basis weggebrochen ist, dann kann man eigentlich gar nichts mehr machen. Ne? Keiner fängt an, ein Haus zu bauen im ersten Stock, sondern man baut erstmal ein gutes Fundament. Und wenn dieses Fundament nicht da ist, verlieren die Kinder zunehmend den Boden unter den Füßen, wirklich ganz plastisch gesagt. Und sie haben auch keine Chance, jemals stabil das aktuelle Thema zu verstehen. Also die lernen dann für die Klassenarbeit, kommen vielleicht mit einem blauen Auge drüber, fallen aber eigentlich immer tiefer ins Loch rein. Und darum ist es so wichtig, stabil und sehr, sehr fundiert zu diagnostizieren und so früh wie möglich die Grundlagen aufzuarbeiten. Und darum ist es toll, dass wir die Programme wirklich von der Grundschule an, Quarmat sogar von der Kita an, wirklich elementare Basiskompetenzen aufbauen, um dieses Frusterlebnis den Schülerinnen und Schülern langfristig zu ersparen. Also das ist tatsächlich jetzt ein Weg, da aus dem Dilemma rauszukommen. Und das werden wir ganz besonders jetzt auch mit Startchancenschulen arbeiten. Da sind ja die Schüler ganz besonders damit belastet und bringen eben alle, überwiegend alle, die schlechten Vorerfahrungen in Mathematik mit.
Ja, das hört sich spannend an. Vielen Dank für den Einblick. Und ich kann jetzt noch ergänzen, ich habe nämlich gelesen, das ist vom SWR, der Escape Room. Das schließt ja, an Ursi, mit der haben wir gerade geredet. Wunderbar.
Überall.
Dankeschön.
Genau.
Vielen Dank.
Gerne. Tschüss.
Ciao. Markus, Forum Informatik, sind wir da richtig?
Ich kenne mich zwar jetzt nicht so gut aus, aber ich glaube schon, oder?
Komm, wir gehen da mal rein.
Ja, wir gehen mal rein.
Wir gehen mal rein. Gucken mal, ob da uns jemand weiterhelfen kann.
So, wen könnten wir denn jetzt hier mal fragen?
Wer sieht denn so aus, als wisst ihr was über Informatik?
Genau. Ich glaube, da hinten.
Da wird jemand frei. Den fragen wir jetzt mal.
Sie sehen aus, wir nehmen es auch gerade auf, als ob Sie was über Informatik wissen, oder?
Ein bisschen was, ja.
Ja, das ist schon gut. Wir kommen vom Podcast. Wir machen einen Podcast vom Medienzentrum aus. Der heißt Lernen unter Strom. Und deshalb, da habe ich es falsch gesagt. Am Anfang hatten wir ihn anders genannt. Deshalb kurzes Geplänkel. Und deshalb haben wir gedacht, wir gucken mal hier rein, was es hier gibt bei euch.
Ja, genau. Also Informatik sollte jetzt als Pflichtfach eingeführt werden. Deswegen haben wir jetzt hier diese offene Phase auch zum Austausch, wie der aktuelle Stand ist, den wir teilweise selber noch nicht ganz genau wissen, weil es auch politisch noch in der Mache ist, sozusagen. Also die Fachdidaktische Kommission ist jetzt einberufen worden. Aber wir haben ja diese Informatik-Profilschulen schon, die einiges ausprobiert haben. Wenn Sie sagen, Unterricht mit Strom. Informatik geht auch ohne Strom. Also wir haben auch viele Unplugged-Sachen, also zum Beispiel so eine Internetsimulation als Rollenspiel, wo man in Informatik geht es halt in erster Linie darum, auch hinter die Sachen zu gucken, die man als Anwender nutzt. Und da dient zum Beispiel dieses Rollenspiel über das Internet dazu, die Funktionsweisen vom Router, vom Server und so weiter kennenzulernen, um zu erfahren, wie denn überhaupt die Webseiten zum Beispiel dann an den eigenen Rechner kommen.
Das ist, glaube ich, aus IT to School, das Material.
Da ist das auch verwendet worden, genau. Genau.
Aber ihr habt ja ein voll digitales Schulbuch, gell?
Genau, das ist dann auch elektrisch. Wir haben seit über 15 Jahren, glaube ich, hat der Klaus Becker damit angefangen, die Inhalte der Weiterbildung auch online zu präsentieren in Form eines Schulbuchs. Das hat sich weiterentwickelt. Mittlerweile besteht das Redaktionsteam aus ca. 20 Lehrkräften, die ihre Inhalte entsprechend aufbereiten. Und die aktuellen Lehrpläne sind damit abgedeckt. Die Inhalte, die in den Profilschulen vermittelt werden, sind quasi parallel zur Lehrplanentwicklung da eingestellt worden und ein Großteil wird davon sicherlich jetzt auch in das Pflichtfach Informatik dann eingehen.
Das Gute ist, das kostet gar nichts. Hast du das gewusst, Markus?
Nee, was? Das Buch kostet gar nichts?
Nee, inf-schule.de, glaube ich. Ne? Richtig?
Richtig,
genau. Ist es dann Open Source, oder?
Genau. Ist auch unter einer entsprechenden Lizenz veröffentlicht, also kann jeder nutzen und für seine Zwecke auch nochmal aufbereiten. Wir haben mittlerweile auch sehr viele interaktive Sachen drin. Also man kann auch direkt im Browser programmieren, wenn man mit Baustein oder mit entsprechender Tastatur. Wir haben auch da einige Simulationen drin von Rechnerarchitektur, zum Beispiel wir haben mittlerweile auch Tools zur KI drin, Datenbankabfragen kann man simulieren, alles im Online-Schulbuch im Schule.de.
Ich habe jetzt aber doch noch eine Frage zum Pflichtunterricht. Also soweit ich weiß, ich bin ja selbst auch Lehrer, gibt es sehr wenig Informatiklehrer. Also ich höre immer von Kollegen, also zumindest ist es so der Eindruck, den ich habe. Vielleicht ist der Eindruck ja aber auch falsch. Also die Frage ist, wo kommen jetzt die ganzen Informatiklehrerinnen und Lehrer her, wenn das Pflichtfach wird?
Ja, wir haben schon seit etlichen Jahren Weiterbildungslehrgänge. Das wurde in den letzten Jahren nochmal intensiviert. Jedes Jahr fangen, glaube ich, weiß jetzt die genauen Zahlen nicht, aber 20 bis 30 Lehrkräfte neu an, sich in einem dritten Fach dann und weiterzubilden. Und nach 2 Jahren haben sie dann die Befähigung, in der Sekundarstufe 1 zu unterrichten, also jetzt zum Beispiel das neue Pflichtfach. Und wenn sie weitermachen, noch weitere 2 Jahre, also die Stufe 4 dann abgeschlossen haben, dann dürfen sie auch im Grundkurs oder später auch das Leistungsfach dann unterrichten. Und das ist eine Maßnahme, die wir jetzt schon seit Jahren vorangetrieben haben. Das Konzept wurde nochmal neu entwickelt, überarbeitet und ja, im Prinzip schon als Vorgriff dann zu der Einführung, dass wir halt entsprechendes Potenzial jetzt an den Schulen haben und die Schulen, die Lehrkräfte haben und jetzt mit dem Fach beginnen wollen, die können jetzt ab dem nächsten Schuljahr das tun. Das sind auch, glaube ich, deutlich mehr als 20 Schulen, die jetzt im nächsten Schuljahr schon anfangen. Und spätestens in 3 Jahren müssen dann alle Schulen mit dem Wahlfach, nicht mit dem, mit dem Pflichtfach dann beginnen.
Genau, und Markus, bei mir in meinem Medienzentrumsbereich in Speyer sind 2 Schulen. Wenn es 20 sind, bin ich ja mächtig stolz, oder?
Ja, das ist ja ganz gut, genau. Wir haben jetzt aber völlig vergessen, nach Ihrem Namen zu fragen, unhöflicherweise.
Ja, mein Name ist Bernd Fröhlich, ich bin regionaler Fachberater für Informatik in der Region Trier.
Region Trier ist doch ein bisschen weiter weg für uns aus der Südpfalz.
Ja.
Aber vielen Dank trotzdem,
dass Sie sich
Zeit genommen haben.
Danke. Tschüss. So, Ulf, du hast gesagt, wir sollen hier mal anhalten.
Ja, ja, die Grundschule. Die Grundschule interessiert dich doch immer, oder?
Ah, ja, genau.
Und da waren so sympathische Menschen, da sind wir einfach stehen geblieben.
Auf jeden Fall, genau. Dann erklär doch mal, Ulf, warum mussten wir denn jetzt hier anhalten?
Wir stehen jetzt vorm großen Saal und im großen Saal ist das Bildungsportal.
Sehr wichtig.
Sehr wichtig. Und im Bildungsportal, da gibt es auch so einen kleinen Teil, den nennt man, wie war das nochmal, so grün?
Moodle?
Nein, wir sagen doch jetzt ganz anders.
Ach stimmt, das heißt ja gar nicht mehr.
Lernplattform. Lernplattform.
Genau.
Lernplattform, und da haben wir jetzt einen Fachmann von der Grundschule gerade gewinnen können.
Okay.
Jetzt hören wir doch mal, wer das ist.
Genau. Dann erklär doch mal, wer bist du denn und was machst du eigentlich?
Mein Name ist Sebastian, ich bin Schulleiter in Siebeldingen an der Grundschule und ich bin nebenher noch so ein bisschen in diesem Team drin, das die Lernplattform und den Schulcampus versucht an die Schulen zu bringen. Und das ist ganz spannend, eben da diese Kultur der Digitalität, aber auch das Arbeiten mit der Lernplattform, was ja auch dann mit einer ganz anderen Idee von Unterricht zusammenhängt. Ja, Schlagwörter wie Blended Learning, Flipped oder sowas. Jetzt mal als nicht mehr aus der Sicht des einfachen Lehrers, sondern des Schulleiters zu probieren, in die Breite zu bringen.
Da waren jetzt viele so Buzzwords drin, aber ich glaube, viele wissen gar nicht, was damit genau gemeint ist. Ne? Blended Learning, was heißt denn das im Schulalltag?
Ja, ganz einfach, dass ich die Kids, dass ich denen nicht mehr allen gleichzeitig das Gleiche sage, sondern dass wir Stück für Stück uns die Sachen erarbeiten, ja? Dass die Angebote haben, dass ich mehr Lernbegleiter bin als jetzt der vorne steht und sagt, so und jetzt brauchen wir alle zur gleichen Zeit, jeder ein iPad und wir müssen das so eben nicht, sondern die suchen das sich ein bisschen raus, die individuelles Tempo, ja, Differenzierung ist da großes Schlagwort.
Du, die Miss Rupert hat uns das doch erzählt, oder nicht?
Ja, aber die hat ja gesagt, alles was geht, wird analog gemacht und die iPads nur, wenn es nicht anders geht. Ne?
Ja, vielleicht sind die Lieblingen anders, die sind nicht so weit im Wald.
Genau, aber da haben wir doch vorhin von der Frau Doktor, ich habe den Namen vergessen jetzt, peinlicherweise, die hat ja gesagt, Beziehung ist das Wichtigste, steht Technik da nicht im Weg?
Also ich würde nicht sagen, analog kommt zuerst, ich würde sagen, Hybrid ist der Schlüssel. Ich finde, das hybride Unterrichten ist das Wichtige. Es geht nicht darum, dass wir das Werkzeug des Selbstzwecks einsetzen. Also ich mache nicht iPad als Inhalt, sondern iPad als Werkzeug, um einen Inhalt zu vermitteln. Ja, und wenn sich das gerade anbietet, dann nehme ich das. Wenn sich das Analoge anbietet, dann nehme ich das. Und ich würde die Wiese weder nur mit Bildern auf dem iPad machen, noch nur mit Arbeitsblättern, sondern ich würde rausgehen. So, und wenn es dann Sinn macht, eine Blume zu zeichnen, dann zeichne ich die. Und ob ich die jetzt aber auf dem iPad zeichne oder auf dem Brett, das entscheidet doch das Kind. Ja, ob das Kind das Werkzeug einsetzen möchte. Und ich glaube, das ist das Ding. Wir müssen denen ein breites Angebot an Werkzeugen machen, damit die sich das für sie individuell passende Werkzeug raussuchen können, mit dem sie den eigentlichen Inhalt, ja, um den es geht, am besten lernen können. Und das ist das Wichtige. Und ich denke, das ist das Wichtige auch am hybriden Arbeiten und eben an dieser Kultur der Digitalität und nicht der Digitalisierung. Es geht nicht darum, dass wir jetzt die Bücher auf dem iPad lesen. Das macht den Bock nicht fett. Sondern es geht darum zu gucken, ich komme nebenher noch aus dem Sport, möglichst viele Reize zu setzen. Ja, und niemand sagt, dass ich die Buchstaben nicht mehr im Sand nachspuren soll. Natürlich, aber sagt auch keiner, dass sie nicht noch dazu mit dem Stift aufs iPad schreiben kann. Das ist einfach ein Reiz mehr und damit habe ich einen Lerneffekt mehr.
Ja, aber jetzt sag mal ehrlich, Bildungsportal und Grundschule, ist es nicht viel zu schwer für die Kinder, das einloggen und authentifizieren und das sich zurechtfinden?
Da haben wir ja mittlerweile wirklich eine ganze Menge dran geschraubt, dass wir eben dahin kommen, dass es was ist, was die Kids gewohnt sind. Mittlerweile können sie einen QR-Code scannen, müssen bloß noch schnell ein Passwort eingeben. Diese Passwörter sind auch simpler als die, die die Lehrer brauchen, eben einfach, um es den Kids so einfach wie möglich zu machen, wie sie es eben von anderen Lernplattformen, die auf dem Markt sind, ja, Schlagwörter wie Anton oder sowas, Antolin, gewohnt sind, dann sind sie schnell drin. Und dann ist es, glaube ich, eine Frage der Lehrerpersönlichkeit, welches der vielen Angebote im Bildungsportal ich wähle. Ja, also das ist ja immer das Wichtige. Es gibt keinen guten oder schlechten Unterricht, es gibt nur Unterricht, der authentisch ist. Ja, und wenn der authentisch ist, dann taugt er schon was. Und beim einen ist er eben ein bisschen analoger, authentischer, beim anderen digitaler. Und die einen nutzen dann eben einen Kurs in Moodle oder auf der Lernplattform, um alles Mögliche zu designen und zu machen. Und die nächsten bieten aber vielleicht auch einfach nur eine Auswahl an digitalen Materialien zusätzlich zur Werkstatt in einer Sammlung an oder sowas. Ja. Und das ist das Ding. Und kleine Ergänzung noch, in der Regel haben die Kolleginnen und Kollegen das größere Problem mit dem Zugang als die Schülerinnen und Schüler, weil die sind noch in dieser Try-and-Error-Phase. Und wenn die das zweimal gemacht haben, dann haben die das drauf.
Ja, cool, aber als Lehrer, wenn du sagst, wir haben die Probleme auf der Lehrerseite, ja, wie orientiere ich mich denn da? Wie finde ich denn da raus, wie ich das nutzen kann?
Es gibt eine Menge breite Angebote, jetzt hier direkt auf der iMedia wieder. Wir haben ein großes Team an Beratern, die da auch echt mittlerweile gebrieft drin sind, die Sachen auch individuell zu beraten. Es gibt OLAS, also offene Lernangebote, durch die man sich durchklicken kann. Man kann aber auch einfach mal einen anschreiben, man schaltet sich zusammen, vielleicht gibt es einen in der Nachbarschule, am Medienzentrum oder sonst was, der da ein bisschen Ahnung hat. Und man muss sich, glaube ich, wie bei allem, ja, das ist ja so ein bisschen diese Kultur der Digitalität eben, man muss das, was die Kids haben, dieses Try and Error, ich gehe einfach mal dran, probiere es aus, wenn es was für mich ist, geil, mache ich weiter, wenn es nichts für mich ist, höre ich damit auf. Dieses Try and Error muss man sich entweder erhalten, wenn man es noch hat, oder wiederentdecken. Ja, und wenn man das hinkriegt, dann schafft man es sich auch in die Portale einzulocken oder sonst was, weil die sind jetzt auch nicht schwieriger als die wirtschaftlich angebotenen Portale. Ja, okay. Das sind sie nicht.
Danke dir.
Ja, vielen Dank.
Aber was ich noch wissen will, wo finde ich die offenen Lernangebote? Weißt du es, Markus?
Irgendwo im Schulcampus.
Ja, aber wo jetzt genau? Wie komme ich denn jetzt da dran?
Gute Frage.
Ich würde euch einfach empfehlen, euch mal bei Lern Online einzulocken. Da habt ihr nämlich wirklich die komplette Breite. Ja, findet ihr auch übers Infoportal. Das ist sowieso so ein bisschen der Wegweiser. Da kriegt ihr die ganzen Freischaltscode und den Mist, damit ihr überall drauf seid. Und wenn ihr mal drauf seid, dann wird das Ganze immer bunter, immer interaktiver und immer einfacher zu suchen. Und schaut euch da einfach mal um.
Danke.
Danke.